das ist so eine internationale Weihnachtsfeier in der Heiligen Geistkirche, wo man eigentlich die biblische Weihnachtsgeschichte spielt, aber halt ein bisschen modernisiert und auch mit sehr, sehr viel politischem Subtext. So.
Time to Move, der Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt an Menschen, die es in einer Stadt gibt. Uns interessiert, was sie bewegt und was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie unsere Gesellschaft wahrnehmen. Heute habe ich, Dagmar Kopsche, mit dem Andreas Nufer die ganze 9 Tramschlaufe gemacht. Der Andreas Nufer ist Pfarrer in der reformierten Heilige Geistkirche in Bern. Neben dem Pfarramt ist er in der offenen Kirche Bern zuständig für Sozialpolitik und Migration, für einen interreligiösen Dialog und für grössere Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Foodsafe-Bankett auf dem Bahnhofplatz. Ich habe mich auf unserer Fahrt mit ihm unter anderem über die Aktion «Beim Namen nennen» unterhalten. Die Aktion hat im Sommer auf einen Skandal vom Sterben auf dem Mittelmeer aufmerksam gemacht. Wir haben aber auch darüber geredet, wie er, der ursprünglich aus St. Gallen ist, als Verkäufer in einer Bäckerei sich den Leuten von hier angenähert hat. Und er erzählt über sein Engagement in dem Solidaritätsnetzwerk und wie er auf die Migrationsproblematik ist aufmerksam wurde. Weil ich ein bisschen auf Andreas Nufer warten musste, bin ich in die Heilige Geistkirche hineinhocken. Leute waren am Kaffee trinken. Eine Frau mit Kinderwagen kam rein und hat eine Tasche geholt, die sie beim Altar deponiert hatte. Touristen kamen hineinschauen. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Und dann kam dann auch Andreas gekommen, und als erstes habe ich ihn über seine Arbeit als Pfarrer im Zentrum von Bern befragt.
Da kann ich natürlich ganz viel erzählen. Das Erste ist, mir gefällt meine Arbeit, weil sie komplex ist und herausfordernd. Das habe ich gern. Ich bin auf der einen Seite Gemeindepfarrer in der reformierten Kirchengemeinde Heilige Geist. Ich mache dort viel Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber auch ganz normale Gottesdienste am Sonntag oder Beerdigungen oder Taufen oder Hochzeit oder Hausbesuch oder Sitzungen. Und gleichzeitig habe ich die Projektleiterstelle in der offenen Kirche, wo das Bindeglied ist zwischen der Kirchengemeinde und dem Verein offene Kirche. Und dort ist meine Zuständigkeit interreligiöser Dialog und Migrationsfragen. Mittlerweile habe ich mich auch ein bisschen spezialisiert auf grosse Events.
Kannst du ein Beispiel geben für ein grosses Event?
Der letzte war das Foodsafe-Bankett. Das ist in der Kirche und neben der Kirche. Der nächste ist der musikalische Adventskalender, wo wir jeden Tag ein Überraschungskonzert anbieten in der Kirche rein. Jeden Tag im Dezember, vom 1. bis zum 24.
Um welche Zeit?
Immer von 12:30 bis 1. Ganz alle Musikstilrichtungen, die man sich vorstellen kann. Das ist immer Benefiz. Gibt am Schluss eine Kollekte für SOS Kinderdorf Syrien. Der Punkt ist, man weiss einfach nicht, wer an welchem Tag auftritt. Das ist jeden Tag eine Überraschung.
Ich glaube, das hat das letzte Jahr auch schon gemacht, oder?
Das machen wir jetzt seit 4 Jahren. Haben wir mal so angefangen und haben schnell gemerkt, ups, das ist, glaube ich, ein Bedürfnis. Es kommen sehr, sehr viele Leute, es ist fast immer voll. Und Musiker tun schon im Januar uns schreiben, können wir auftreten nächstes Jahr im Adventskalender. Das ist irgendwie, das läuft gut. Das ist eine freute Sache.
Jetzt ist das 9. Tram gekommen. Am gescheitsten gehen wir ein bisschen hingern.
So.
Wir haben uns dann in der hintersten Sitzreihe installiert und sind dann zuerst mal Richtung Wabern gefahren. Du hast gerne Herausforderungen, hast du vorhin gesagt. Was sind im Moment die grössten Herausforderungen in deiner Arbeit?
gibt eigentlich zwei verschiedene. Eine ist intern und eine ist extern. Und beide liegen, glaube ich, auf der Hand. Die externe ist Religion, Spiritualität sind in der Prioritätenliste der Menschen sehr, sehr weit hinten. Kirche ist dann noch viel weiter hinten. Das heisst, mehr oder ich muss sich sehr gut überlegen, was ich sage und vor allem wie ich es sage und was ich anbiete und wie ich es anbiete. Das ist eine riesige Herausforderung. Ich kann nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man das jemals hätte können, aber man kann einfach nicht denken, man kann jetzt die Kirchenglocke läuten und dann kommen die Leute in die Kirche. Das funktioniert längstens nicht mehr, wenn es dann überhaupt jemals funktioniert hat. Die internen Herausforderungen sind, dass sämtliche Institutionen oder fast alle Mühe haben, Leute zu binden. Das ist bei der Kirche genauso. Das heisst, man muss sparen. Die Reformierte Gesamtkirchengemeinde Bern auch. Dann gibt es so Strukturdialogprozesse, wo man intern sich neu büscheln muss. Das ist meistens sehr kompliziert. Es ist anstrengend. Es ist nicht sehr, soll ich sagen, es ist nicht gerade, macht keine grosse Lust. Zusätzlich sind wir in der Heiligen Geistkirche in einer Situation, dass bei uns die Besucherzahlen seit der Gründung eigentlich immer steigen. Wir haben dreimal so viele Besucherzahlen wie dort, wo unsere Vorgänger die offene Kirche aufgetan haben oder die Heilige Geistkirche aufgetan haben. Wir haben auch immer mehr Einnahmen. Trotzdem gleich bleiben die Ressourcen. Und das ist, wenn die eine Institution ein bisschen wächst und die andere sich damit beschäftigt, wie man kann kleiner werden kann, ist das nicht immer einfach.
Also jetzt muss man das nochmal erklären. Die Leute verschwinden aus der Kirche, das ist allgemein bekannt. Aber in die Heilige Geistkirche kommen immer wie mehr.
Wir zählen die Leute zählen bei jeder Veranstaltung. Wir haben auch genaue Statistik von unseren Veranstaltungen. Wir machen da immer wieder punktuelle Auswertungen mit den Leuten, die kommen. Und wenn man die Statistik anschaut, den letzten 20 Jahren, vor 20 Jahren ist der Verein Offene Heilige Geistkirche gegründet worden, haben sich die Besucherzahlen verdreifacht.
Dir zählen das auch die Leute, die in die Konzerte kommen?
Das ist mit allem. Also das ist Podiumsgespräch, Ausstellungen, Events, Konzerte, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Seelsorge. Es gibt jeden Tag ein Seelsorgeangebot. Die Leute, die kommen, gehen Kaffee trinken. Es funktioniert das Kaffee in der Heiligen Geistkirche. Dort zum Beispiel hat sich die Anzahl Rämli und Kaffee, die man kaufen, verdoppelt. Weil einfach immer mehr Leute kommen, gehen Kaffee trinken in der Heiligen Geistkirche.
Ja, ich habe ja vorhin in der Heiligen Geistkirche auf dich gewartet. Du hast das ein bisschen beobachtet. Das war wirklich ein ganzer Tisch voll Männer, die zum Teil auch intensiv miteinander geredet haben. Jemand war nur kurz dort. Kommen dort die Leute regelmässig? Also ist die Kundschaft eine gleichbleibende? Oder was sind das für Leute, die hier in die Cafeteria reinkommen?
Es gibt Leute, die jeden Tag kommen. Es gibt Leute, die pro Woche einmal kommen, regelmässig. Es gibt solche, die so ab und zu mal vorbeikommen. Und dann gibt es natürlich auch Gäste, die einfach einmal kommen. Vielleicht so wie du vorher.
Nein, ich war auch schon in der Heiligen Geistkirche. Und weißt du, wenn ich das letzte Mal dort war, etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt hat und wo ich gerne mit dir auch noch darüber reden würde, das war beim Namen nennen. Kannst du etwas zu dieser Aktion sagen? Das war im Juni.
Genau. Die Geschichte von dieser Aktion ist, dass eine Mitbewohnerin von unserer WG aus Italien ein Heftchen gebracht hat mit dem Namen La Lista von Andreas, das interessiert dich sicher. Das ist die Liste, die akribisch zusammengestellt ist, wo die Namen aufführt oder beziehungsweise Tag, wo jemand gestorben ist im Mittelmeer, wo versucht hat, nach Europa zu flüchten. Es sind 36'000 Personen, die seit 1994 gestorben sind. Das ist auf der einen Seite wahnsinnig traurig und auf der anderen Seite ist es ein Skandal, weil wir alle wissen, dass man ganz, ganz viel von diesen Todesfällen sehr einfach könnte verhindern könnte, indem man zum Beispiel sichere Fluchtwege würde anbieten und der Schmuggler würde irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen. Wir haben dann das intern so ein bisschen besprochen, hat sich eine Gruppe gebildet, das miteinander anfangen zu diskutieren, wie dass wir das könnten, umsetzen könnten, dass wir auf das aufmerksam machen, auf das traurige und skandalöse, skandalöse Geschichte. Wir haben uns entschieden, dass wir in 24 Stunden alle Namen lesen. In Klammern muss man sagen, von vielen, vielen Leuten weiss man nicht die Namen nicht mehr. Es ist nur noch NN. Aber man weiss, an dem Tag, oder man hat die Leichen gefunden von 10 Leuten, von 20 Leuten bis zu 300, 400, bis zu 800, die man aber nicht mehr identifizieren kann. Gleichzeitig haben wir uns entschieden, dass wir Tische in der Kirche aufstellen, wo die möchten, können hinsitzen und die ganze Liste oder die Namen von jeder einzelnen Person auf ein Stoffbändchen schreiben. Die Stoffbändchen haben wir an Schnür angeheftet und die Schnür haben wir um die Kirche herum gespannt. Das sind am Schluss eben die 36'000 weissen Stoffbändel gewesen, die dann an der Heilige Geistkirche im Wind sich bewegt haben mit all diesen Namen drauf.
Ja, dort habe ich eben mitgemacht. Ich bin sogar aus dem Jura oben runtergefahren, irgendwann noch an einem Abend, wo ich gefunden habe. Das finde ich jetzt so eine Aktion, das hat mich total angezogen. Wie viele Leute haben dort nachher an diesen Namen mitgeschrieben?
Bei dieser Aktion haben wir jetzt leider nicht ganz, ganz, ganz genau gezählt, weil wir haben das Gefühl gehabt, es wäre komisch, wenn so jemand an der Tür steht. Darum haben wir nur so eine grobe Ahnung. Wir sagen, es sind ca. 500 Leute, haben mitgeschrieben.
Und dann haben ja auch noch Leute vorgelesen. Hat er geschafft, all die 36'000 Namen vorzulesen?
Ja, das ist, wir haben alle die vorgelesen. Wir haben das halt ausgerechnet zum Voraus. Du hast einfach so und so viele Linien. Wir haben dann ausgerechnet, wie lange geht das. Wir haben es ein bisschen ausprobiert, bis das gelesen ist. Wir haben dann gesagt, jede Person liest eine halbe Stunde. Das bedeutet, wir brauchen 48 Personen. Die 48 Personen haben sich recht schnell gemeldet. Dann hat jeder von diesen 48 eine genaue Anzahl bekommen und hat das auch zuhause mal ausprobieren, wie das ist. Und wir haben gewusst, dass das immer eine halbe Stunde geht. Manchmal ein bisschen weniger. Darum haben wir auch gesagt, wir suchen 24 Kunstschaffende, die einen Input anbieten zu jeder vollen Stunde. Auch die 24 haben sich recht schnell gemeldet und es ist dann zu jeder vollen Stunde ist ein kleiner Input gekommen in einer künstlerischen Sprache. Ausser dort am Sonntagmorgen, wo wir den Gottesdienst auch zu diesem Thema gemacht haben. Dort war ein ganz stündiger Input gewesen, eben der Gottesdienst.
Ja, ich bin dort, ich weiss nicht, vielleicht 2 oder 3 Stunden in dieser Kirche am Abend. Und habe auch mitgeschrieben. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss auch aufhören, jetzt zu schreiben, wenn es so in einen Automatismus reinkommt. Was hast du für Reaktionen gehabt von Leuten, die dort mitgemacht haben?
Die ganze Aktion hat sehr, sehr viele Reaktionen ausgelöst. Die erste ist, das ist dir sicher aufgefallen, es haben automatisch alle Leute angefangen zu flüstern. Es war in der Kirche eine ganz sehr spezielle Atmosphäre gewesen. Ganz viele Leute haben gesagt, das Schreiben ist wie eine Meditation. Weil immer, auch wenn ich nur NN anschreibe und irgendwie 11. August 2014 gefunden an der Küste, Strand so und so in Griechenland oder Tunesien, es gibt trotzdem immer ein Bild, das auftaucht von einer Person. Die einen haben gesagt, so wie du, nach 2-3 Stunden, ich muss jetzt aufhören. Andere Leute haben gesagt, ich kann fast nicht mehr aufhören, ich bin immer wieder gekommen. Wir haben es ja dann verlängert, weil man das Name Schreiben hat nicht gelangt, die 24 Stunden. Es hat dann bis irgendwie Donnerstag, Freitag von der nächsten Woche gedauert. Es hat Leute, die immer wieder gekommen sind, weil sie gesagt haben, es zieht mich mega an. Ich will die Meditation weiterführen. Die Bachen haben gesagt, ich kann fast nicht auf den Bahnhofplatz raus. Es ist mir dort draussen zu laut oder es ist mir irgendwie alles zu belanglos. Entweder muss ich heim und muss Ruhe haben oder ich muss sofort wieder in die Kirche rein. Das sind so ja, die meisten Reaktionen.
Was ist nachher mit diesen Bändern passiert, wo dir rundum, das hat auch ganz eindrücklich ausgesehen, oder? Die haben das so in diesem ruhigen Raum gemacht von dieser Heiligen Geistkirche. Es hat wirklich ganz eine spezielle Atmosphäre gehabt. Man hat sich auch irgendwie verbunden gefühlt, untereinander, die Leute, die geschrieben haben, aber eben auch mit den Leuten, die man dort auf diesen Listen hatte. Das hat wirklich eine ganz verrückte Wirkung gehabt. Und dann hat er sie ja rausgetragen, auf den Platz raus, mit in die Stadt rein, mit diesen Bändern. Wie war die äußere Reaktion darauf gewesen, und was ist mit diesen Bändern passiert?
Es ist ja auffällig, dass wahnsinnig viele Leute sind das schauen. Die meisten sind auch still geworden. Es hat fast niemand irgendwie sich negativ geäussert. Was jetzt bei mir passiert ist und auch bei ein paar anderen Seelsorgenden, ich glaube, ich habe so viele Seelsorgegespräche gehabt, wie sonst irgendwie in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Echt wahnsinnig viele sehr intensive Seelsorgegespräche. Und das für mich eine neue Kategorie ist, es haben sehr viele Leute sehr, sehr ernste eigene Leidenserfahrungen erzählt oder auf Anführungszeichen schlimme eigene Erlebnisse, obwohl ich den Leuten oder auch anderen Seelsorgern gesagt habe, ich bin am Arbeiten da, also sie können mit mir reden, aber ich kann jetzt nicht mit ihnen ansitzen. Zum Beispiel, ich bin mir jeden Morgen am 8. Die Hölzer wieder neu richten. Ja. Man hat gemerkt, der Stein bewegt sich, habe ich auch gar noch nie so wahrgenommen. Die Dachlatten bewegen sich. Man hat das immer wieder ein bisschen shiften, immer wieder müssen, so hintun, dass es nicht runtergeht.
Der Stein von der Kirche bewegt sich?
Ja, mit der Temperatur. Ja. Das ist alles immer leicht in Bewegung, okay. Die paar Millimeter. Und das ist halt, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann fällt es raus. Das sind ja die Dachlatten, sind nur so reingeklemmt gewesen, nicht angeschraubt. So mit so Keil reingeklemmt zwischen den Steinen, und wenn Holz und Stein sich bewegen, geht es ein bisschen raus oder es fängt zu fest an zu spannen. Und immer, jeden Tag haben immer Leute angefangen, ganz persönliche Sachen zu erzählen von sich selber, auch ohne in die Augen zu schauen und ohne das Setting, dass man wie in einem normalen Seelsorgegespräch miteinander vis-à-vis sitzt oder am Tisch sitzt oder so in einem Foto. Viele Leute haben gesagt, der Wind, der durch die Stoff so durchgeht, und der Ton, der da entsteht, das ist wie ein Wispern von der Verstorbenen. Es ist ganz mystisch. Darum haben wir auch alle die Dachlatte, die Schnüre und die Zettel behalten. Wir haben alles eingewickelt in so Tücher und haben alles im Estrich gelagert, wenn wir Haus oder das haben können. Das sind eingelagert. Wir werden es ganz bestimmt auch wieder rausnehmen.
Zum was dafür mitmachen, weißt du das schon?
Ja. Wir haben im Zusammenhang von dieser ganzen Aktion auch eine Petition gestartet. Das ist auf der nationalen Bühne mit anderen Theologinnen und Theologen, mit allen Solinetzen von den verschiedenen Kantonen in der Schweiz. Sterben auf dem Mittelmeer, stoppen. Da läuft auch eine Motion im Nationalrat dazu. Wir haben jetzt abgemacht, dass wir im Januar die Petition übergeben im Bundeshaus, dass wir alle die Namen wieder abholen mit diesen Dachlatten. Dass wir 130 Personen mobilisieren, dass wir um den Bundesplatz herum stehen und aus dem Bundesplatz, wenn es Gefängnis dann machen. Weil mit diesen Schnüren wird dann der Bundesplatz wie abgesperrt und mit diesen Namen. Ein Symbol für die Festung Europa, wo sich absperrt, wo wenn es Gefängnis wird, wo man weder innen noch raus kann. Also vor allem nicht innen.
Seid ihr auch international vernetzt mit Leuten, die sich solidarisch zeigen mit den Flüchtlingen, die über das Meer kommen?
Ja, natürlich. Wir haben jetzt gerade letzten Monat einen Besuch aus Tunesien und Marokko. Leute von Alarmphone. Das eine ist eine Mutter, die ihren Sohn vermisst, seit vielen Jahren. Es gibt so die Mütter in Weiss, in Tunesien. Und aus Marokko ist jemand gekommen, der mit anderen zusammen probiert, Leute, die gestorben sind, zu identifizieren, also die Leichen identifizieren, um herauszufinden, wer könnte das sein. Dann probieren sie die Angehörigen zu benachrichtigen, dass etwas passiert ist, dass jemand gestorben ist, und versuchen mit ihnen zu klären, ob der Leichnam soll heim transportiert werden oder ob sie sollen in Marokko oder in Algerien oder in Tunesien das Begräbnis organisieren. Das war ein wahnsinnig beeindruckender Besuch gewesen. Als Beispiel, aber natürlich auch zu anderen Orten einen Haufen Kontakt, klar.
Solidarität ist ja etwas, wo dein Leben prägt, deine Arbeit prägt. Wir haben uns kennengelernt vor, ich weiß nicht, wie manchem Jahr, wo wir zusammen im Vorstand waren von dann noch Erklärung von Bern, heute Public Eye. Was bedeutet das für dein Leben, Solidarität?
Ja, Solidarität ist sicher ein zentraler Begriff. Also für mein persönliches Leben natürlich, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich für alle. Also ich denke mir, dass das wahrscheinlich für alle Leute so ist. Und das ist natürlich etwas, was essentiell zu allen Formen von Spiritualität und Glauben dazugehören, zu allen Kirchen. Ja klar, und darum ist das ein ganz, ganz ein zentraler Begriff. Solidarität und Gerechtigkeit sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten.
Du hast vorhin noch erwähnt, anfangs von diesem Gespräch, es ist ganz wichtig, was du wie sagst. Ich wollte dich dort noch fragen, kannst du mir ein Beispiel geben?
Soll ich dir ein Beispiel geben? Nehmen wir ein Beispiel vom Foodsafe-Bankett. Ich glaube, wenn ich würde sagen, liebe Leute, wer von euch hat Lust auf ein Erntedankfest mit einem Gottesdienst vorher oder nachher, würde ich wahrscheinlich nicht so viele Leute erreichen, die das machen würden. Aber wenn ich vorschlage, zusammen mit anderen, komm, wir machen eine Sensibilisierungsaktion gegen Food Waste, weil Food Waste ein recht grosses Problem ist. Und wir machen ein Bankett, ein relativ schickes Bankett auf dem Bahnhofplatz mit einer 60 Meter langen Tafel und feiern einfach so einen schönen Tag und Erntedank. Offenbar spricht das viel, 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 viel mehr Leute an. Es ist eigentlich etwas sehr Ähnliches, aber es ist halt anders gesagt und es ist anders. Es hat auch eine andere Ästhetik und eine andere Form auf dem Bahnhofplatz, wo offenbar irgendwie mehr den Zeitgeist trifft oder mehr die Empfindungen oder Bedürfnisse der Leute abholt, als wenn ich würde sagen, komm, wir machen einen Erntedank-Gottesdienst.
Schöne. Was würde am Erntedank-Gottesdienst so stören? Oder was halten die Leute eher davon ab?
Weiss ich auch nicht so genau, aber ich glaube, es sind halt Bilder, die man hat, von einer sehr verstaubten, sehr altmodigen, sehr langweiligen, sehr trockenen Kirche. Dort will man nicht hingehen. Es ist echt nicht sexy. Es zieht einem nicht an. Ich weiss es nicht so genau, aber so, ich nehme das an, dass das so ist.
Was macht denn eine offene Kirche aus? Wie definiert ihr euch?
Erstens mal, dass sie offen ist für alle Leute. Mit dem tut man sich natürlich auch gleichzeitig positionieren. Früher war die Heilige Geistkirche immer zu, außer am Sonntag am Morgen. Das heisst, wenn sie jeden Tag offen ist, dann braucht es. Hoi, tut mir leid. Braucht es einen Haufen Leute, die auch dort sind. Es braucht einen Haufen Leute, die Gastgebende sind. Wenn man sagt, wir sind offen für alle, heisst das auch, es können auch die reinkommen, die vielleicht nicht christlich sind. Das ist jetzt auch ja, zu einem ganz grossen Teil so. Das heisst, es können auch die reinkommen, die vielleicht keine Aufenthaltsbewilligung haben, die keinen Schweizer Pass haben, die vielleicht eine andere sexuelle Orientierung haben, die vielleicht andere Lebensformen pflegen. Genau. Ich würde sagen, das ist ganz, ganz wesentlich für eine offene Kirche oder für eine City-Kirche.
Und was kommen so viele Leute in die City-Kirche?
Ja, also, um das von vorher noch fertig zu sagen, also offen sein für alle heisst nachher auch, es ist ein Ort an der Einkaufsmeile von Bern, wo sich sehr, sehr, sehr viele Leute bewegen. Mehr als 80'000 Leute laufen pro Tag dort durch, unter dem Baldachin und neben der Heiligen Geistkirche durch. Und sehr, sehr viele Leute arbeiten dort oder gehen einfach in die Stadt, gehen Läden lernen oder einen Kaffee trinken. Und darum ist es halt ein öffentlicher Raum für alle die Leute, die sich dort aufhalten. Und es ist nicht nur, wie im traditionellen Sinn, eine Parochie, wo die Leute, die an diesem Ort wohnen, in die Gemeinde gehen oder an eine Beerdigung, an das Hochsee oder in einen Gottesdienst. Und darum gibt es ganz viele verschiedene Anspruchsgruppen. Ich glaube, das macht Komplexität aus und das ist das, was mir gefällt. Es gibt wahrscheinlich etwa 25 sogenannte Anspruchsgruppen, wir könnten sagen Communities. Am normalen Tag im Kaffee kommen sehr viele Leute, die ich bezeichne als die Mühseligen und Beladenen. Angefangen hat es mit Süchtigen, die um Kilo rumgesessen sind. Das ist immer noch so. Es kommen immer noch Leute, die süchtig sind. Aber es kommen auch Leute, die psychisch angeschlagen sind. Es kommen Leute, die nicht im Arbeitsprozess sind, weil sie das nicht wollen oder weil es nicht funktioniert. Es kommen Leute, die zum Beispiel in einem betreuten Wohnen sind. Es kommen auch Leute, die in einer Klinik wohnen. Aber wo einfach so wie der Tagesausflug, also es gibt eine kleine Tagesstruktur, man kann von dem Ort, wo man wohnt, das Zügli nehmen oder das Tramli. Man kann in die Heilige Geistkirche fahren, trifft vielleicht die Leute, die man kennt, nimmt seinen Kaffee, hat ein Gespräch mit den Freiwilligen, geht dann vielleicht wieder heim oder noch an einen anderen Ort. Dann, vorne, wo du drin warst, ist gerade eine Gruppe Touristen reingekommen. Das ist auch eine Anspruchsgruppe. Nachher hat es halt Leute, die sich treffen, um dort ein Käfer zu nehmen. Zum Beispiel Mitglieder von der Kirchengemeinde. Es gibt aber auch Jugendliche, die hingehen. Ich sehe im Fürbittenbuch relativ oft, lieber Gott, stehen wir bei dem und dem. Und dann sind es oft Prüfungen oder Übergänge in die Lehre oder den Lehrabschluss oder ins Berufsleben. Und dann gibt es relativ viele Leute, die einfach einen Moment in die Kirche hineinsitzen, ein Kerzchen anzünden, an jemanden denken oder an sich selber 10 Minuten für sich sind. Genau, und dann gibt es natürlich die, heute Abend ist eine Veranstaltung, dann gibt es sicher die, die jetzt dann irgendwann gehen, einrichten, Zeug anbringen, sich vorbereiten auf eine Veranstaltung.
Ja, vorhin habe ich eine ganz lustige Szene beobachtet, seit Touristen reinkommen. Das hat man gesehen, weil sie einen Stadtplan in der Hand hatten und haben dann in der Kirche angefangen zu filmen mit dem Handy. Und da ist einer von diesen Männern, der an der Cafeteria ist, ist neben sie gestanden und hat dann quasi sein Blick ist dann im Blick vom Handy gefolgt. Oder? Ich hatte das Gefühl, er schaut die Kirche wieder mal an. Das war eine ganz schöne Szene. Andreas, bist du auf Bern gekommen, weil du die Stelle hast angenommen?
Ja.
Und wie lange ist das her?
7,5 Jahre.
Und wie hast du Bern erlebt, wo du da bist angekommen?
Gut, sympathisch. Es ist, ich glaube, wie die Berner sagen, das hat Gaché, es hat Charme. Es ist genug klein. Ich finde, man hat sehr, sehr hohe Lebensqualität in Bern. Es gibt viele spannende Leute.
Und hat sich etwas verändert in diesen 7,5 Jahren, seit du da bist?
Meinst du jetzt in der Stadt?
Ja.
Also nicht irgendwie etwas wahnsinnig Wesentliches. Ich weiß nicht, ob das in der Stadt geändert hat, aber zum Beispiel bei uns jetzt in meinem Beruf habe ich mittlerweile viel bessere Kontakte zu der Stadtverwaltung. So, das funktioniert viel besser als noch vor 7 Jahren. Das ist so. Das ist aber jetzt von meinem Beruf. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob das auf die ganze Stadt, ob das in der ganzen Stadt so ist.
Warum hast du das Gefühl, dass das besser ist geworden, oder was sind Anzeichen dafür?
Ich habe den Eindruck, dass auch viele Leute, die in der Stadtverwaltung arbeiten, sehr einen guten Job machen. Gut arbeiten, vernetzt arbeiten. Ich habe das Gefühl, näher bei der Bevölkerung und auch näher bei anderen Institutionen. So zum Beispiel das Tiefbauamt oder das Veranstaltungsmanagement, denen kann ich nur das Kränzchen winden. Ich finde, es hat mega gute Leute dort. Und ich habe das Gefühl, dass man spürt das so ein bisschen in der Stadt. Es gibt so ein bisschen ein gutes Ambiente. Aber gell, vielleicht, das ist auch vielleicht eine super persönliche, subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, dass das so ist.
Wo hast du vorher gelebt?
In St. Gallen.
Und dort warst du auch Pfarrer?
Ja, in der ökumenischen Gemeinde Halden. Nicht im Zentrum, sondern ganz, ganz am Stadtrand.
Und das war es auch ein anderes Arbeiten dort hier, als jetzt hier in Bern, mit in der Stadt, nehme ich an. Ist das auch eine offene Kirche oder einfach eine Kirchengemeinde?
Es war nicht ganz, ganz anders gewesen. Aber die Situation ist anders, eben weil es ganz am Stadtrand ist, in einem Quartier. Das ist dort eine Kirche, die neu gebaut worden ist, weil das Quartier neu entstanden ist. Und durch das ist es auch eben eine ökumenische Gemeinde. Das heisst, Reformierte und Katholische haben alles miteinander, tutti quanti alles. Ein Haus, ein Budget, ein Team, alle Gruppen, ist alles ökumenisch. Darum bin ich natürlich sehr ökumenisch geprägt. Aber wir haben nachher auch, es hat eher die progressiven Leute angezogen, darum ist es ähnlich wie die Heilige Geistkirche. Sondern aus der ganzen Region St. Gallen sind so die eher progressiven, die in die Kirche gehen, haben sich dort versammelt. Nicht nur die Parochie, also nicht nur die Leute, die dort wohnen. Da habe ich mitgeholfen, Sozial- und Umweltforum Ostschweiz zu gründen und Solinetz Ostschweiz. Und darum bin ich nachher auch recht viel im Stadtzentrum gewesen und nicht nur im Quartier. Das ist jetzt nicht irgendwie, es hat jetzt nicht, wie soll ich sagen, zu meinem Pflichtenheft gehört, von dieser Quartierkirche. Aber ich habe es als mein Pflichtenheft als Pfarrperson angeschaut, um solche Sachen mitzumachen. Darum gibt es schon Parallelen zwischen der Stelle St. Gallen und der zu Bern. Auch wenn es ganz, ganz unterschiedliche Lokalitäten sind.
Bärenplatz. Solinetz Ostschweiz, was ist das?
Solidaritätsnetz Ostschweiz engagiert sich für Migrantinnen und für Geflüchtete. Wir haben das gegründet, weil zwei Flüchtlinge, die aus einem Durchgangszentrum rausgestellt wurden, sind bei mir geläutet und haben gefragt, können wir schlafen bei dir? Leute, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe das Thema nicht gekannt. Und das hat mich sowas von erstaunt. Ich habe das nicht so richtig mitverfolgt. Und dann habe ich halt denen zugelassen. Habe angefangen anzulesen, was los ist. Und habe gesehen, der Bundesrat Blocher hat irgendwie eine Nothilfe eingeführt. Da sind sämtliche Leute im ganzen Kanton einfach auf die Straße gestellt worden. Alle mit einem negativen Entscheid. Und in der Gemeinde hat man gar nicht gewusst, was Nothilfe sein sollte. Also es hat überhaupt keine Struktur gegeben. Und ich konnte es fast nicht glauben. Wieso habe ich das nicht irgendwie weder mitbekommen noch können nachvollziehen, dass man das so macht? Und hatte dort irgendwie gerade Gottesdienst gehabt. Am Samstagabend hat ich gerade im Gottesdienst mitgenommen und habe den Gottesdienst umgeändert und habe mit denen ein Interview gemacht. Und wahrscheinlich habe ich gerade eine Predigt gemacht zu diesem Thema. Ich weiß es nicht mehr genau. Und am nächsten Tag habe ich irgendwie zwei oder drei Gottesdienste am Sonntag, habe ich gerade mitgenommen, gerade so unter den Arm genommen. Und dann haben relativ viele Leute in diesen Gottesdiensten gefunden, was? Also, das ist jetzt aber nicht wahr. Also, und aus dem aus haben wir eine Woche später haben wir eine Versammlung gemacht. Und haben gesagt, ja, jetzt wir müssen uns organisieren und wir müssen uns einsetzen für diese Leute. Und dann haben wir gewusst, es gibt Solinetz Basel, haben wir uns Solinetz St. Gallen genannt. Und irgendwie einen Monat später ist die nächste Vollversammlung gewesen. Es sind schon Leute aus der ganzen Ostschweiz gekommen, aus Graubünden, Appenzell, Thurgau. Dann haben wir gerade gesagt, oh gut, das heisst, wir müssen uns umtaufen. Das heisst Solinetz Ostschweiz. Und irgendwie zwei, drei Tage später, also recht schnell, hat es einen Mittagstisch gegeben. Da gibt es jetzt noch jeden Tag zum Mittag eben für einen Flüchtling vor allem. Aber nicht nur. Es kann eigentlich jeder kommen. Und jede. Dann hat es relativ schnell Beratungen gegeben. Freiwillige, die Leute beraten. Relativ schnell hat es lokale Gruppen gegeben, die das vor Ort machen. Im Toggenburg, im Vorder-Toggenburg, Hinter-Toggenburg, im Vorder-Thurgau, Hinter-Thurgau, im Rheintal, Appenzellland und so weiter, im Fürstenland, Zwil. Und schon recht schnell, ich weiß gar nicht mehr genau, nach zwei, drei Jahren, haben die Flüchtlinge gefunden, wir wollen besser Deutsch lernen. Dann haben wir eine Schule gegründet, die Integra, die gibt es immer noch. Irgendwann haben wir so eine Weihnachtsaktion gemacht, ganz eine lustige, so Kunst- und Fluchtthema. Wo wir nachher, ich weiss noch, im Keller von so einem Abbruchhaus gefunden haben. So, jetzt brauchen wir ein Haus. Und darum gibt es jetzt Solihaus St. Gallen. Es ist so, ich würde sagen, es ist eine Bewegung, die sehr heterogen ist. Das war eigentlich auch immer das Ziel gewesen. Es hat Kirchenleute dabei, es hat anarchistische Leute, es hat humanistische Leute, es hat Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge, so einfach ganz... Mir war es immer wichtig, dass man einander respektiert und dass man sagt, wir sind ein Netz. Und das Netz ist halt in dem Fall extrem heterogen. Jung, alt, so. Alle Nationalitäten.
Das war in dem Sinn fast so wie eine Initialzündung für dich, das Leute an der Haustür. Und du hast vorhin gesagt, du bist jetzt eigentlich wie ein Spezialist für Migration geworden seitdem. Was machst du sonst noch in diesem Bereich?
In Bern bin ich Co-Präsident von der Beratungsstelle Sans-Papier. Das mache ich mit beim Netzwerk Migrationscharta. Das sind Theologinnen und Theologen, die einen Grundsatztext geschrieben haben zum Thema Migration. Aus dem Texterarbeitungsprozess ist eben ein Netzwerk geworden. In der ganzen deutschen Schweiz treffen wir uns regelmäßig. Habe ich vorhin schon mal an, mittlerweile haben wir gefunden, wir wollen mal alle Solinetz einladen aus den verschiedenen Kantonen. Zuerst einfach so mit dem Ziel, dass die sich kennenlernen, austauschen. Vorletztes Jahr oder so haben wir das angefangen. Es sind auch alle gekommen. Hat uns recht gefreut, aber auch erstaunt. Und es haben auch alle gefunden, das machen wir wieder einmal. Und jetzt sind wir gerade dran, Solinetz Schweiz zu gründen. Also solinetz.ch.
Warum hat dich das erstaunt?
Ja, weil es ist halt immer ein Aufwand, wenn du irgendwie jetzt Basel oder zu Luzern oder im Jura oder im Aargau oder im Kanton Zürich oder eben in der Ostschweiz vor Ort mit Flüchtlingen schaffst. Die meisten Leute sind sehr engagiert, haben schon viel und dann noch irgendwie nach Zürich oder nach Bern fahren an Sitzungen. Ist nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Manchmal ist es einfach zu viel. Aber offenbar ist das reif, wenn die Leute kommen und es funktioniert.
Dass das Bedürfnis da ist, sich noch mehr auszutauschen über Fragestellungen, die man hat. Was ist eine von den wichtigen Fragestellungen, die man hier in Bern hat jetzt gerade?
Das eine ist, dass jetzt gerade ein Fall. So. Das ist ein Mann aus Indien, der seit 25 Jahren da wohnt, der jetzt ausgeschafft wird. Das finde ich so irgendwie. Wie bitte? So, das meine ich da nicht im Ernst. So. Aber mal, das wird jetzt durchgezogen. Der Mann ist die Hälfte von seinem Leben in der Schweiz. Er kann gar nicht richtig Hindi. Ist auch angeschlagen gesundheitlich und wird jetzt auch nach Indien ausgeschafft. Es so. Ist echt so, wenn der Staat, wenn es so die Humanität aus dem Ruder läuft. Es gibt natürlich Gründe, wieso man es machen kann. Es gibt auch natürlich, juristisch hat man da irgendwie keine Chance mehr. Aber dass das passiert, finde ich ganz schlimm. Das finde ich wirklich ganz schlimm, es geht nicht. Ein anderer Bereich ist, wo sollen die Leute untergebracht werden, die ein zweites Negativurteil haben. Hat der Vorschlag von Prell, von dem
ehemaligen Jugendgefängnis.
Genau, das haben wir zum guten Glück können abweisen. Dann ist eine andere Frage, was passiert mit Leuten, wo ihr Aufenthaltsstatus B entzogen wird, Leute, die schon lange da sind, aber die zum Beispiel zu lange in der Sozialhilfe sind. Geht das? Oder was passiert dann mit diesen Personen? Das ist eine andere Frage. Und konkret, wir haben gestern angefangen, unser Weihnachtsspiel vorbereiten. Das ist ja eher etwas so auch ein bisschen Fröhliches. So. Wir machen jetzt International Christmas, fangen wir jetzt mit der Probe an.
Das geht ein Theaterstück?
Ja, das ist so eine internationale Weihnachtsfeier in der Heiligen Geistkirche, wo wir eigentlich die biblische Weihnachtsgeschichte spielen, aber halt ein bisschen modernisiert und auch mit sehr, sehr viel politischem Subtext. So.
Wann spielt ihr die? Am Heiligabend oder wann spielt ihr die?
Am Samstag, am 21. Dezember. Dann ist halt, das letzte Jahr war Josef aus Mazedonien, Maria von Nigeria und der Engel Gabriel von Gambia und der König Herodes aus Kurdistan. Und dann hat es aber auch Mitarbeiter vom SEM gehabt und es hat auch Schweizer Grenzpolizei gehabt und es hat auch ein Mischmasch zwischen diesen biblischen Figuren aus der biblischen Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef mussten ja auch flüchten und das Jesuskind ist im Ausland als Flüchtlingskind auf die Welt gekommen. Mischt sich das mit der Situation von den Leuten, die mitspielen? All die Sans-Papiers, die Migrantinnen, die Flüchtlinge, die selber spielen.
Ja, das ist, glaube ich, etwas anderes als wir früher. Im Kindergarten bin ich auch in der Kirche gestanden und habe das Weihnachtsspiel, das Krippenspiel aufgeführt. Aber ich weiss nicht mehr, was für eine Rolle ich hatte. Ja, Andreas, wir machen oben eine Kurzstrecke mit unseren Gästen. Da stellen wir allen die gleichen Fragen und das mache ich jetzt mit dir auch.
Kurzstrecke.
Wie manchmal nützt du den ÖV?
Ich fahre fast immer Velo, aber ich würde sagen einmal pro Woche.
Wie wählst du deinen Sitzplatz aus?
Im Tram stehe ich meistens, weil ich sonst viel hocke. Und im Zug, ich weiß nicht, ich sitze einfach nur mit an.
Bist du im ÖV ansprechbar?
Ja.
Grüßest du die Leute im ÖV?
Ja, natürlich, klar.
Was hast du im ÖV gemacht, bevor es Smartphone gab?
Entweder mit Leuten geredet oder manchmal mache ich so wie so, ich weiß gar nicht, wie man das kann erklären. Das ist so wie eine Mini-Meditation oder wie ein Mini-Gebet oder wie eine Mini-Erholungsphase. Ich tue mit Atem, ein bisschen auf meinen Atem mich konzentrieren und eben, es hat so etwas Relax und es hat viel so mit Schauen. Also, ich finde, das ist wie eine Mischung zwischen versuchen achtsam zu sein, versuchen zu sehen, was gibt es. Und auch, es hat auch so etwas wie Loben oder so Danken. So.
Hast du jetzt auf dieser Tramfahrt, wir sind doch schon, warte mal, geschwind, 40 Minuten zusammen unterwegs. Hätte ich ja noch nicht ganz gemacht. Das ist also eine lange Kehr, eine 9-Tram-Kehr. Hast du trotz unserem Gespräch irgendetwas wahrgenommen in diesem Tram jetzt da?
Ja, ganz schöne Bäume. Es hat überall so schöne Bäume. Und es regnet nicht mehr. Das finde ich sehr schön. Und natürlich habe ich Leute gesehen im Tram, die ich kenne.
Genau. Du redest Brasilianisch. Wie kommt dir das?
Ich habe in Brasilien studiert und nachher auch gewohnt.
Du hast Theologie in Brasilien studiert?
Mhm, genau, San Leopoldo.
Wie bist du da dazu gekommen?
Das hat viel mit... mit was hat es zu tun? Ich kann sagen Zufall oder vielleicht, weil der liebe Gott das so hat wollen. Also, es war so, ich habe gefunden, ich möchte mal ein Auslandssemester machen. Und habe gedacht, ich will eigentlich an einen Ort, den ich nicht kenne. Also ich will nicht nach Deutschland oder Frankreich oder so, ich möchte ganz an einen anderen Ort. Ich habe mal auf einer Studiereise nach Indonesien und habe gesehen, dass die Theologie, die dort betrieben ist, immer ganz stark so mit dem missionarischen, für uns ein bisschen veralteten theologischen Stil zu tun hat. Darum hat mich Südamerika angefangen zu interessieren. Dann habe ich es an einem Kollegen erzählt. Der hat dann gesagt, ja, ich wollte auch mitkommen und wir gehen auf Brasilien. Ich habe gedacht, ja, also, wenn du das findest, machen wir das so. Eigentlich sehr schön auf Zentralamerika. Aber weil mein Kollege das so gesagt hat, der am Schluss dann gar nicht mitgekommen ist, aber wahrscheinlich wegen dem.
Dann bist du alleine auf Brasilien gegangen und dann noch ein bisschen geblieben. Genau. Versuchst du manchmal bei Gesprächen mitzuhören, wenn du im ÖV bist?
Wenn andere Leute reden? Ja.
So ganz bewusst?
Manchmal bewusst, manchmal nicht, ja.
Ja, das wäre eine verlängerte Kurzstrecke gewesen. Vermissest du etwas in Bern?
Manchmal den See.
Und gibt es etwas, was du dir für Bern würdest wünschen?
Soll ich sagen? Es gibt so die Witzantworten von Ahmed, die er mal für das Stadtpräsidium Zürich präsidiert hat, gefunden, so mehr Palmen. Ja, ich finde eigentlich Bern okay, so wie es ist. Oder ich kann jetzt nicht sagen, was irgendwie müsste anders sein. Ich bin eher der Typ, der sich noch gerne so einlädt auf einen Ort.
Wenn man jetzt deine rebellische Seite würde ansprechen, was müsste man jetzt gerade verändern?
Das Ausländergesetz und das Steuergesetz. Sofort.
Und was würde sich dabei verändern?
Das Aufenthaltsrecht wäre für alle Menschen von der ganzen Welt frei wählbar. Jeder Mensch soll können dort wohnen und arbeiten, wo er will. Das ist so der Grundsatz. So. Natürlich gibt es dann nachher Einschränkungen, weil kein einziges Grundrecht steht für sich allein. Es gibt noch, also Grundrechte sind immer in Relation zueinander. Aber das würde bedeuten, dass Migrantinnen und Migranten sehr, sehr viel mehr Recht hätten. Und beim Steuergesetz würde es bedeuten, dass Konzerne deutlich mehr Steuern müssten zahlen.
Also eine Umverteilung von den Vermögen. Du bist sicher für Konzernverantwortungsinitiativen.
Kann man so sagen, ja. Ich war dabei, als wir entschieden haben, in so einer Sitzung von Public Eye, dass wir das lancieren. Ja, da habe ich dafür gestimmt. Das war eine lange Diskussion.
bin dir ja wieder begegnet in der Bäckerei, wo du auf Bern gezogen bist. Habe ich in der Erziehungsdirektion gearbeitet und bin mein Mittag geholt in die Bäckerei Fürst. Und dort bist du hinter der Theke gestanden. Das war eine lustige Begegnung. Was hast du dort gemacht?
Ich habe beim Wechsel zwischen St. Gallen und Bern mir ein bisschen Auszeit genommen. Und habe gefunden, ich möchte Bernerinnen und Berner aus einer anderen Perspektive wahrnehmen, als aus der Position von der Pfarrperson in einer Kirchengemeinde. Ich habe darum bei verschiedenen Geschäften gefragt, ob ich eine Schnupperlehre machen darf oder eine Woche einfach mitarbeiten. Dann hat Bäckerei Fürsten gesagt, ja, das ist doch lustig. Wir sind dort in die Bäckerei am Morgen früh. Und dann habe ich am dritten Tag auch Theke dürfen. Das ist eben dort, wo du gekommen bist. Das war sehr lustig. Und dann habe ich noch eine Woche dürfen zum Löb im dritten Stock.
Was ist im dritten Stock?
Dort ist die Haushaltungsabteilung.
Ich gehe dort eben etwas so selten her wie die Heilige Geist. Darum weiss ich das nicht. Und wie hast du die Leute wahrgenommen? Hast du sie anders wahrgenommen? Hinter der Theke oder in der Haushaltsabteilung? Erzähl mal ein bisschen.
Ich habe gesehen, wie streng das ist, wenn man als Verkaufsperson schafft, Verkäufer im Verkäufer, das ist wahnsinnig anstrengend. Dann habe ich gesehen, wie die Bedingungen sind hinter der Kulisse. Beim Fürst, wie schnell das muss gehen, hinten dran und wie früh dass man muss aufstehen muss. Ich bin kein Frühaufsteher. Darum war das für mich ein bisschen anstrengend gewesen. Aber es ist irgendwie, wie soll ich sagen, das ist komisch nicht, aber ich bin mega schnell in die Seelsorgerrolle gekommen, irgendwie vom zweiten Tag an.
Du kannst nicht anders.
Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ich habe das Gefühl, es liegt ein bisschen an der Rolle und an den Leuten. Die Leute fangen eigentlich gerade an, etwas zu erzählen. So.
Das ist uns im Fall auch so gegangen, als wir das Erzählmobil hatten. Das haben wir ja zwei Wochen an verschiedenen Stellen aufgestellt. Und wir haben eigentlich nicht erwartet, wie gesprächsbereit die Leute sind. Also wir haben ja vorhin, was du erzählt hast, während dieser Aktion beim Namen nennen, dass du immer wieder in die Seelsorgegespräche eigentlich reinkommst. Das haben wir auch fast ein bisschen gehabt. Und das Bedürfnis zu erzählen ist glaube ich, riesengroß.
Definitiv. Das ist ganz sicher so. Ist das der Dieter Hüsch oder irgendjemand, ein deutscher glaube Schriftsteller, Kabarettist? Ich finde, er hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Das deckt sich mit meiner Erfahrung 100%. Die wichtigste Frage, oder eine von der wichtigsten Fragen, auch wenn sie banal ist, wenn sie ernst gemeint ist, heisst, wie geht es dir? Und irgendwie 99% der Personen möchten dann erzählen. Und zwar lang.
Und was macht das mit dir? Wie gehst du damit um?
Meistens ist das sehr, sehr spannend. Leider habe ich nicht immer... das ist so blöd, Zeit. Ich habe schon Zeit. Aber leider kann ich mir die Zeit nicht immer nehmen, zum dann zuhören. Manchmal ja, ist das dann ein bisschen unbefriedigend, weil es halt nicht... einfach nicht geht. So. Oder dann müsste ich halt irgendwie, gibt es weniger Veranstaltungen oder weniger Sitzungen oder weniger, weiß nicht was, E-Mail und Fundraising oder so.
Du hast vorhin die Ressourcen erwähnt, ganz am Anfang. Es bräuchte eigentlich mehr Leute.
Ja, klar. Also bei uns bei der offenen Kirche. Wir brauchen mindestens doppelt so viele Leute. Das ist so, klar.
Und was, das sind die Finanzen, die euch daran hindern, mehr Leute zu haben. Ihr habt ja auch ganz viele Freiwillige.
Sind einerseits die Finanzen, natürlich muss man dann halt irgendwie so als Gesamtkirchengemeinde Bern, muss man irgendwie so ein bisschen wie Prioritäten setzen. Man muss halt sagen, wo arbeiten mehr Leute und wo weniger. Und dann ist es halt so wie ein Verteilkampf oder ein Verteilkämpfchen. Es sind mehr Leute in der Quartier, mehr Leute in der Altersheim, mehr Leute in der Jugendarbeit, mehr Leute in der, weiss nicht wo, eben so in einer offenen Heiligen Geistkirche. Da muss man halt, wenn man in der Behörde mitmacht, muss man das abwägen. Weil natürlich sagen alle, wir brauchen mehr Leute. Das ist ja, das ist bei dir sicher auch so. Also.
Ja, unbedingt mehr Leute. Ja, was ist für dich ein guter Tag?
Ein guter Tag ist, wenn es schöne Begegnungen gegeben hat. Und wenn ich das Gefühl habe, ich also wie können die Sachen erledigen, die ich möchte erledigen. So. Es ist meistens so viel Zeug, vor allem beruflich, aber auch privat, dass ich niemals das kann machen kann, was ich machen müsste. Darum muss ich so wie eine innere Balance haben, dass ich ein paar Sachen ohne schlechtes Gewissen sein lasse. Das ist wie eine Übung. Und wenn die gelingt, dann ist es ein guter Tag gewesen.
Wie wählst du denn aus, was du kannst sein lassen?
Ich glaube, ich weiss das gar nicht so genau. Das mache ich, glaube ich, nach Intuition oder nach Reaktion vom Umfeld. Und dann muss man halt so entweder gewichten oder jemand anders gewichtet für einen. Manchmal ist es vielleicht auch irgendwie wie halb ein bisschen zufällig. Ich weiss es gar nicht so genau.
Es geht uns ja auch noch ein bisschen so, dass wir eigentlich alle immer viel zu tun haben. Ich wechsle dann manchmal den Ort und merke, wenn ich den Ort gewechselt habe, dann vergesse ich das, was an diesem Ort zu tun wäre. Also wenn ich zum Beispiel vom Büro in Burgdorf heimkomme und nachher in Bern bin, dann verdränge ich wie verdrängen, glaube ich, eine Art. Und sage jetzt, manchmal weiss ich gar nicht mehr, was ich dort eigentlich noch machen müsste. Es kommt dann wieder, wenn ich am Boot bin. Geht dir das auch ähnlich? Oder hast du auch so etwas? Ich manchmal habe ich das Gefühl, ich sei total verdrängerisch drauf.
Ja, klar. Das eine ist so, mein katholischer oder der antikatholische Kollege St. Gallen, der hat so eine Methode gehabt, dass er manchmal irgendwann einfach aufgestanden ist vom Pult. Wir haben unsere Pultwiese wein gehabt. So, jetzt bin ich echt zu lange im Büro gewesen, jetzt gehe ich Besuch machen. Es ist einfach irgendjemand besuchen, um so den sogenannten Basiskontakt zu behalten. Das haben wir auch ein bisschen angewöhnt. Manchmal höre ich einfach, also zum Beispiel, ich habe ganz, ganz viel Bürozeug zu tun, dann höre ich einfach auf und gehe einfach. Eben, besuche ich jemanden oder erledige etwas, was ich zum Beispiel an einem anderen Ort muss machen.
Vielfalt für dich, Andreas, was bedeutet das?
Es ist fast so wichtig wie Solidarität und Gerechtigkeit. Vielfalt ist etwas ganz, ganz Schönes und etwas Gutes. Wir haben jetzt gerade ein neues Format angefangen mit unseren Jugendlichen aus der ersten Kirchengemeinde, das heisst Celebrate Diversity.
Oh, und was bedeutet das?
Was machen die dort?
Das ist eigentlich so ähnlich wie ein Gottesdienst. Also für mich ist es ein Gottesdienst, für die Jugendlichen nicht unbedingt. Es findet in der Kirche statt. Es hat immer ein Thema. Die Jugendlichen haben eine Band gegründet, sie machen selber Musik. Ja, und der Titel ist eigentlich Programm. Wir zelebrieren die Vielfalt. Das letzte Mal, am Sonntagabend, war das Thema Nordsyrien. Was ist los? Was kann ich tun? Dann haben wir Leute aus Kurdistan eingeladen, aus der Türkei, Leute von der XOA, von Peace Brigades und haben so, dann gibt es so wie ein Atelier während dieser vier. Und rundum Input, Lesungen, Lieder, so etwas wie Feuerbitten, also an jemanden denken, Kerzen anzünden. So.
Kommen sowieso viele Jugendliche zu dir in die Kirche oder in die Heiliggeistkirche, in die offene Kirche, das sind alles verschiedene Sachen?
Das ist extrem unterschiedlich und sehr darauf an, was gerade los ist oder was junge Leute gerade beschäftigt. Es kommt vor, dass sie kommen, es kommt aber vor, dass alle, die da sitzen, irgendwie weisse Haare haben. Das gibt es auch.
Andreas, jetzt ist unsere Kerde langsam vorbei. Gibt es noch irgendetwas, das wir zusammen besprechen wollen? Oder hast du noch irgendeine Frage?
Jetzt bin ich gerade nicht im Fragemodus.
Ja.
Ich habe eine Frage. Ich habe den Eindruck, dass das, was ihr ja im Projekt macht, noch recht ähnlich ist wie das, was wir in der Heiligen Geistkirche machen. Siehst du das auch so oder findest du das komisch, wenn ich das sage?
Nein, das finde ich überhaupt nicht komisch, wenn du das sagst. Mir ist das auch schon durch den Kopf gegangen. Also es ist ein Angebot zum Gespräch, es ist ein Angebot, zusammen etwas zu machen, während einer bestimmten Zeit eine Gemeinschaft zu sein. Sei es in diesen Workshops, aber auch in diesen kurzen Momenten, die wir im Erzählmobil hatten. Und es ist eine Einladung, um sich zu äußern.
Sehr cool, schön.
Also, Andreas, sind wir gerade da und Nochmals merci vielmal für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Und jetzt hört ihr noch ein paar Stimmen, die der Roland Heberli, der am Theaterworkshop teilnimmt, für uns eingefangen hat.
Salut, ich bin Victoria, Aparine, und ich mache jetzt beim Theater mit. Es war heute sehr interessant, weil wir eine Story bekommen haben, die nicht irgendwie mit Spass zu tun hat, sondern eher so dramatisch und mit Lebensgeschichte, Lebenserfahrung, die auch vielleicht über eine längere Zeit geht. Und aus dieser Situation haben wir eine Szene, das Fotos zusammenstellen. In dieser Fotos ist die Geschichte zum Leben erweckt worden. Also, das war unsere Aufgabe heute. In einem Standbild eine Emotion zeigen und das Geschehene zeigen.
Und dass da eine Struktur erkennbar war, weißt, mit der man dann auch die Szene gestalten konnte. Das hat mir unheimlich gut gefallen.
Für mich war es sehr speziell, weil ich noch nie irgendetwas richtig Impro gemacht habe. Es hat Spass gemacht, mal etwas spielerisch zu analysieren.
Dass ich die Leute hier ein bisschen näher kennengelernt habe, das hat mir sehr viel Spass gemacht. Ich war überrascht darüber, dass man aus Geschichten so viel interpretieren kann, was man gar nicht so als Gruppe beabsichtigt hat. Aber das Highlight war, dass ich nette Leute kennengelernt habe.
Das war es von heute von Time to Move. Alle Informationen zum Kulturprojekt, zu den Workshops und zum Podcast sind auf der Webseite time-to-move.ch zu finden. Mehr dann wieder in einer Woche. Habt's gut und bis gleich.